Der Sport ist einerseits ein Spiegel allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen, aber doch nochmal, nutze mal lieber das Wort Brennglas, weil es sich vielleicht noch stärker verdichtet und der Sport doch eine so krasse Eigenschaft hat, wie ich es aus anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht kenne.
Eugen Salomon. Geschichte eines 05ers. Ein 05 Inside Podcast von Hanna Kopp. Folge 3. Sport als Brennglas. So formuliert es Sporthistoriker Henry Wallick. Seiner Ansicht nach treten gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme im Sport noch sichtbarer und konzentrierter auf als in anderen Bereichen des Alltags. Das ist hier mit der krassen Eigenschaft des Sports gemeint. Gezeigt hat sich das in der zweiten Folge dieses Podcasts. Sie erzählt, wie sich der deutsche Sport und die Fußballvereine dem NS-Regime angedient haben. Noch bevor es 1933 eine Anordnung der neuen Machthaber gibt, werden jüdische Mitglieder aus den Vereinen hinausgedrängt und ausgeschlossen. Wer zur deutschen Gesellschaft dazugehören darf, entschied sich also auch auf dem Fußballplatz. Einen Aufschrei gibt es aus den Vereinen nicht. Auch nicht, als jüdische Sportler später ermordet werden. So wie Eugen Salomon. Er starb 1942 im KZ Auschwitz. In Mainz erinnerte sich jahrzehntelang kaum jemand an ihn. Dass die jüdischen Wurzeln im deutschen Fußball so vergessen und verdrängt wurden, war nicht nur in Mainz so, sondern in ganz Deutschland.
Grundsätzlich wissen wir, dass es kaum Entnazifizierung in der bundesdeutschen, westdeutschen Gesellschaft, aber in Ostdeutschland war es nicht viel anders, kaum Entnazifizierung gegeben hat. Aber wenn wir uns jetzt andere Bereiche angucken, wie die Wirtschaft, wie das kulturelle Leben, dann ja, waren doch das zumindest die schlimmsten, sagen wir mal 3-5% der Nazis, die wurden doch ausgewechselt. Der Sport ist meines Erachtens, soweit ich das weiß, der einzige führende Gesellschaftsbereich in Deutschland, wo es wirklich null. Kein einziger Funktionär, so schlimm er auch im Nationalsozialismus aktiv gewesen ist, wird irgendwie offiziell zur Rechenschaft gezogen und muss deshalb sein Amt niederlegen. Die setzen alle ihre Karrieren bruchlos fort. Und es kommt eben daher, weil der deutsche Sport von Beginn an doch sehr erfolgreich postulieren kann, dass man ja selbst ein Opfer der Nationalsozialisten gewesen ist, dass die armen Sportfunktionäre zu all diesen Dingen wie Ausgrenzung der Juden und so weiter doch gezwungen worden sind, dass man im Gegenteil sogar versucht habe, das Bestmöglichste noch rauszuholen und irgendwie es doch geschafft habe, dass der Sport so halbwegs eine unpolitische Insel geblieben wäre. Diese Darstellung, sage ich mal, die mit der Wahrheit, wie wir es heute wissen, nicht übereinstimmt, die zieht sich aber über viele Jahrzehnte weiter und bleibt eigentlich widerspruchslos und führt dazu, dass diese Opfer über viele Jahrzehnte weiter völlig vergessen bleiben. Das ist ein Element, dass die Nazis nicht nur dafür sorgen, dass diese Sportler unmittelbar physisch verfolgt werden, sondern dass gleichzeitig auch die Erinnerung an sie komplett ausgelöscht wird.
Diese Zeit 1933 bis 1945 ist auch noch so ein schwarzer Fleck. Da müsste man auch mal dringend sich nochmal professionell ransetzen, um sich mit den Jahren auseinanderzusetzen. Da liegt wirklich noch viel im Dunkeln, wer jetzt so die Akteure waren.
Das ist Nils Friedrich, Fan von Mainz 05.
Was die Spieler so für Rollen hatten, was die Offiziellen aus dem Vorstand für eine Rolle in der Politik hatten oder auch generell in dem Krieg hatten, da weiß man einfach zu wenig, als dass man sagen kann, was da genau passiert ist. Man kannte den Namen Eugen Salomon, man wusste allerdings nicht in Gänze, wie sein Leben verlaufen ist, was er für eine wirkliche Bedeutung hat. Und da war die Straßenbenennung hier schon eine ganz, ganz wichtige Initialzündung, weil dadurch, dass das jetzt eine offizielle Straße der Stadt Mainz ist, wollten die sich auch damit auseinandersetzen, wer diese Person überhaupt im Detail war. Er ist einer der ganz wenigen jüdischen Menschen, die dann auch in den Aufzeichnungen nach dem Krieg, in den Festschriften zum Beispiel, erwähnt wird als Mensch mit Verdiensten für den Verein. Und das hat man ja auch, gerade was jüdische Menschen angeht, die hat man ja dann oftmals vergessen, beziehungsweise auch ganz bewusst auch rausgelassen.
Diese Erinnerungskultur ist entstanden von einer neuen Generation, die dann eben als Fußballfans in den 90er Jahren zunehmend begonnen haben, einen eigenen Verein, das eigene Umfeld kritisch zu hinterfragen und zu sagen, das kann doch wohl nicht sein, dass es in meinem Verein, ja, wie haben die sich denn in der NS-Zeit verhalten und gab es dort nicht jüdische Spieler, die ausgegrenzt worden sind? Und das sind oft eben wirklich an der Basis einfache Fans, einfache Mitglieder, die anfangen, dort Nachforschungen anzustellen. Und das führt so langsam zu Druck von unten und es gibt immer mehr Menschen, die das hinterfragen und diese Erinnerungskultur ist langsam gewachsen und gestiegen. Dann irgendwann auch vom DFB, muss man sagen, auch sehr umfangreich, auch mit finanziellen Mitteln gefördert worden. Da wird dann die erste öffentliche Studie kritisch von einem unabhängigen Historiker über den DFB in der NS-Zeit geschrieben und jetzt ist dieser Moment dieses Wandels erreicht. Der erste Verein war Schalke 04, der seine NS-Zeit aufgearbeitet hat. Und dann ist es ab diesem Zeitpunkt, dass immer mehr Vereine das angehen, immer mehr Fangruppen, auch die Ultra-Fan-Bewegung dort sehr aktiv wird und von sich aus Nachforschung anstellt.
Dieses Straßenschild zum Stadion, darüber gab es mal einen großen Artikel in der Allgemeinen Zeitung mit Foto.
Hier ist Hedwig Brücher zu hören, eine Mainzer Historikerin.
Kurz danach bekam ich dann einen Brief von einer Lili Hugendubel, geborene Salomon übrigens, aus Wuppertal. Das ist eine Enkeltochter von Eugen Salomon. Wir hatten ja keine Ahnung, ob es noch Nachkommen gibt. Und dann kam dieser Brief und damit begann also die ganze Geschichte eben auch greifbar zu werden. Und Lidi Hugendubel schrieb mir also, dass sie durch Zufall diesen Zeitungsartikel gekriegt hatten. Und dadurch hat die Familie überhaupt davon erfahren, dass die Straße nach ihm benannt war. Sie beschrieb uns dann zunächst mal ganz knapp, wie das eben alles zusammenhing mit St. Avold und den Schwiegereltern in St. Avold und der Emigration nach Frankreich und der Verhaftung von Eugen. Und der eine der beiden Söhne, die so als Halbwüchsige damals eben mit in der Emigration waren und dann später heirateten in den 50er Jahren, der eine Sohn ist also der Vater von Lydie und Serge. Als dieser Brief von der Lydie Hugendubel kam, habe ich lange mit ihr telefoniert. Und ich kann mich nicht genau erinnern, wann die beiden Geschwister dann das erste Mal in Mainz waren, aber wir haben uns dann einmal hier auch getroffen. Und sie haben ganz viele Bilder auch mitgebracht. Ja.
Dadurch, dass wir zu Hause kommen, über die Kriegsjahre gesprochen haben.
Das ist Serge Salomon, der Enkel von Eugen Salomon.
Waren wir auch als Kinder oder auch als Jugendliche gar nicht richtig sensibilisiert. Man hat in den Tag gelebt. Man hat seinen Beruf oft bearbeitet. Man hat seine Freunde gehabt, den Alltag. Die Kriegsjahre waren nicht präsent. Das war im tiefen Untergrund vergraben. Meine Mutter hatte versucht, da auch einige Geschichten aufzuarbeiten. Sie hat uns Unterlagen gegeben, Listen über die deportierten Personen, unter anderem eben mein Großvater. Ja, das war ihre Sache. Das war noch nicht unsere Sache, also meiner Schwester und mir. Unsere Sache wurde es erst 2012. Als Hedwig Burchert Kontakt mit uns aufgenommen hat, 2012 ist das schon her, boah, das geht schnell. Ja, dann erst einmal Kontakt aufgenommen und sie hat uns ganz viele Dinge erzählt, von denen ich null Ahnung hatte. Die hat uns dann auch in Kontakt gebracht mit den Mainz 05 Personen, mit Ente Bagdad. Mit denen wir inzwischen sehr eng befreundet sind, ja. Auch bei Mainz 05 kam der Anstoß erstmal aus der Fanszene, ja. Es war ja kurz danach ja auch die Stolpersteinlegung. Ja, von da aus wurde der Kontakt immer intensiver zu Mainz, ja.
Ja, jetzt sind wir in der Bobstraße 64, relativ am Ende Richtung Lessingstraße, direkt gegenüber von der Straßenbahnlinie, also optimal, um auch hier mal vorbeizuschauen, ja. Als Eugen Salomon 1918, 1919 nach seiner Zeit in Frankreich wieder zurück nach Mainz gekommen ist, hat er zusammen mit seinen beiden Söhnen und seiner Frau eine Wohnung im Haus bezogen. Und das war für die nächsten 14, 15 Jahre dann seine Heimat gewesen, bis er 1933 Mainz wieder verlassen hat. Die Stolpersteine liegen hier seit 2013. Es ist einfach mittlerweile ein besonderer Ort, wo auch regelmäßig im Jahr Menschen vorbeikommen, an Eugen Salomon denken. Es ist egal, ob es zu seinem Geburtstag ist, zu seinem Todestag, wenn im Januar an die Befreiung von Auschwitz erinnert wird. Das sind alles so Momente, wo Leute, meinst du, fünf Fans hierher kommen, Blumen niederlegen, die Stolpersteine auch putzen und sauber machen. Und es hat sich für viele Menschen so als ein Ort etabliert, an dem an Eugen Salomon erinnert wird. Ja, ist schon so eine Identifikationsfigur geworden. Und er steht so für das jüdische Mainz 05, würde ich schon sagen. Da ist er so der Leuchtturm, der da deutlich herausragt.
Stolpersteine sind für mich ein Meilenstein in meinem Leben, definitiv. Ich glaube, jede Minute, die da stattgefunden hat, das war großartig. Aufwühlend, weil so langsam, das war ja nur in der Frühphase, wo ich das Ganze kennengelernt habe, da fing eigentlich auch alles an so zu sacken. Was passiert da eigentlich? Was ist da gewesen? Und da ging für mich eigentlich die Aufarbeitung der Geschichte los. Die Verlegung der Stolpersteine, das Engagement der Fangemeinde von Mainz 05, von Ente Bagdad und wie sie alle heißen, es ist unfassbar, wie sich alle engagieren. Das nimmt einen mit und lässt einen voller Bewunderung, klar.
2013 waren wir dabei, oder war ich dabei. Wir hatten damals auch mit meinem Fanclub, der Handkiss-Mafia, uns da schon an dem Tag sehr eingebracht. Wir haben im Vorfeld darauf hingewiesen, dass diese Stolpersteinverlegung ist. Wir haben auch so ein bisschen geworben für, haben wir dann am Mittag für alle Anwesenden in der jüdischen Synagoge noch Kaffee und Kuchen ausgegeben für jeden, der interessiert war, daran teilzunehmen, haben dann auch das Wochenende nach der Stolpersteinverlegung die erste kleine Choreo für Eugen Salomon im Stadion gemacht und wir waren da damals schon sehr involviert. Ja.
Ich weiß nicht, wie die das organisieren im Hintergrund. Ich war nie dabei. Ich habe nur das Ergebnis gesehen, wenn die Banderolen ausgebreitet werden, wenn alles so hochgehalten wird. Verrückt, ja. Ja, das zeigt, wie das Engagement ist, ja. Ich habe da keinen Beitrag. Ich kann es nur bewundern. Jedes Mal, wenn ich die Chance habe, im Stadion zu sein, das ist sehr emotional. Das ist kein normales Fußballspiel. Ich glaube, viele Fans sind dann ganz bei ihrem Verein. Ich bin dann bei der Geschichte. Ja, das ist ein ganz anderes Dasein am Fußballplatz. Es ist auch mit viel Freude verbunden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe das Glück, dann jedes Mal eingeladen zu werden. Ich treffe Freunde, neue Freunde. Also mir geht das jedes Mal in die Gurgel, ganz einfach. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht dazu zu sagen.
Das beschäftigt dann einen schon, auch gerade wenn man versucht, so sich in die Personen oder in die Verhältnisse damals reinzuversetzen. Nochmal mehr ist das ja dann auch so ein mahnendes Beispiel dafür, dass es sowas nie wieder geben darf. Gell? Und dass nie wieder nicht nur irgendwie eine leere Floskel sein darf, die man schnell irgendwo hinschreibt oder mal eben so im Beisein sagt, sondern dass es da halt auch schon darum geht, das irgendwie zu leben oder mit Leben zu füllen. Und ja.
Dass Deutschland eine so frühe große Fußball-Weltmacht geworden ist, das wäre ohne Juden zu diesem Zeitpunkt absolut völlig unmöglich gewesen. Also das Fußballland Nummer eins, wie wir es heute kennen, das ist ja historisch gewachsen. Das war schon vor dem Krieg so, das ist dann 1954 sehr schnell wieder hochgekommen. Aber das alles war geprägt und ist bis heute geprägt durch Personen wie Walter Bensemann. Auf der Vereinsebene der FC Bayern wäre nicht das, was er heute ist, ohne Kurt Landauer. Und auch Mainz 05, glaube ich, kann man sagen, wäre nicht das, was es heute ist, ohne einen Eugen Salomon. Und ja, das ist ein unheimliches Gut, was wir hochhalten müssen und pflegen müssen.
Ich glaube, Fans sind schon sehr darauf bedacht, dass der Verein eine gewisse Identität hat, dass er weiß, woher er kommt, was passiert ist, dass er zu dem geworden ist, wie er heute ist. Und da gehört natürlich die eigene Vereinsgeschichte stark dazu. Ist auch ein sehr identifikationsstiftendes das Merkmal, seine Geschichte. Und man merkt das jetzt nicht nur in Mainz, sondern überall, dass den Leuten schon wichtig ist, was mit ihrem Verein vor Jahren passiert ist oder wie er sich entwickelt hat.
Ich würde für mich vielleicht sagen, für mich persönlich auch, dass ich es unheimlich genieße im Fußball, dass Menschen im Stadion zusammenkommen und wir bei den Spielen eine Gemeinschaft konstruieren, die wird dann für 90 Minuten, wie lange man im Stadion ist, so geschaffen. Aber es ist wirklich toll. Man hat dort einen Lebensbereich, wo man zusammenkommt. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir das heutzutage in unserer Gesellschaft brauchen. Alles atomisiert sich so in seine kleinen Mikrobereiche, in die Bubbles hinein. Und hier nehme ich wirklich sehr positiv wahr, wie man zusammen Spaß hat, Freude hat. Und das ist unheimlich wichtig, dass die Gesellschaft doch nochmal zusammenkommt heutzutage. Nur, es gehört doch eben auch dazu zu sagen, dass der Fußball, der Sport aber exakt in die andere Richtung nun leider auch wirken kann. Und da könnte es durchaus wieder so sein, dass vielleicht der Sport wieder ein Vorreiter der Exklusion sein kann. Aber das müssen wir auch historisch verstehen, um dort entgegenwirken zu können.
Das Nie wieder wird sehr hoch gehalten. Und der Eugen Salomon quasi als Galionsfigur dazu, ja, als erschreckendes Beispiel. Im Stadion erkennt man natürlich nicht die Geschichte, aber ich hoffe, es wirkt als Wecker für den einen oder anderen, als Aufforderung, sich damit zu beschäftigen.
Das ergab sich dann so, dass ich mich hauptsächlich eben mit Einzelschicksalen beschäftigt habe und dass mich das immer mehr interessiert hat und berührt hat und ich eben gemerkt habe, dass solche Einzelschicksale eben viel mehr sagen über die Geschichte und als wenn man sich mit Gesamtzahlen und der großen Geschichte beschäftigt. Die Menschen machen die Geschichte aus, praktisch jeder einzelne Mensch ist ein Teil dieser Geschichte. Ja, ich denke, wenn alle Menschen sich das vergegenwärtigen würden, was eben so eine Diktatur bewirkt und die Verfolgung von Minderheiten bewirkt, dann dürften nicht so viele Menschen heute wieder sich erstens irgendwie einen starken Mann an der Spitze wünschen und dürften nicht so fremdenfeindlich sein oder sich darüber aufregen, dass wir Asylsuchende aufnehmen. Und es gibt leider eben ja auch inzwischen etliche, die dann denken, wir hätten uns lang genug mit unserer deutschen Vergangenheit beschäftigt und man sollte jetzt damit aufhören. Und ich denke, das dürfen wir eben nicht, sondern müssen den Menschen immer wieder vor Augen führen, was eben solche politischen Handlungen wie das NS-Reich eben bewirken. Und ich hoffe, dass es was nutzt.
Serge Salomon sagt, jüdisches Leben ist heute in Deutschland nicht sichtbar genug.
Zu wenig. Vielleicht auch aus Sorge, immer wieder sofort einen Dämpfer zu bekommen. Sollte einfach mehr sichtbar sein, ja. Die politische Lage spielt natürlich auch eine große Rolle. Und in den letzten Jahren mehr denn je, wo man das Gefühl hat, es könnte wieder passieren. Oder der Judenhass ist ja präsent, der war ja nie weg eigentlich. Aber der ist salonfähig geworden, leider. Und dagegen gilt es zu kämpfen, dagegen gilt es anzugehen. Und die Tatsache, dass ich solche Wurzeln habe, ist natürlich Motivation genug, um selber auch aktiv zu sein und mitzumachen. Und wie Eugen Salomon, wie mein Vater, wie ich selbst, wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Die Tiefen waren sehr tief. Das Motto ist immer, aufgeben gilt nicht. Und immer nach vorne gucken. Und das war mit Sicherheit das Motto von Eugen Salomon. Das hat er bis zu seinen Enkeln und Urenkeln weitergegeben.
Das war der Podcast Eugen Salomon, Geschichte eines 05ers. Es sprachen Hedwig Brüchert, Nils Friedrich, Serge Salomon und Henry Walik. Produktion Hanna Kopp. Redaktion Mike Dornhöfer und Thomas Schmidt. Musik Fabian Limberger und Hanna Kopp. Ein Angebot der VRM.